Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Begründet-Glauben-Podcasts. Wir glauben, dass Glaube unserem Leben Sinn gibt und dass Glaube auch rational Sinn ergibt. Mein Name ist Alexander Fink, ich leite das Institut für Glaube und Wissenschaft und wir freuen uns auch immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de unterstützen.
Allein Christus, solus Christus. Von allen reformatorischen Bestimmungen mag es so scheinen, dass das in diesem Jahr die schwierigste ist. Gewiss, wir haben Formeln. Das, was Christum treibet, das wollen wir als Kirche betonen. Aber manchmal gewinne ich den Eindruck, wir landen dann bei konkreten Entscheidungen eher bei dem, was Christum zur Verzweiflung treibet, wenn man ihn nur als Floskel verwendet. Christus alleine. Warum? Nun, wir sind ja in einer Zeit, in der wir es mit dem Dialog der Religionen haben. Wir haben mehr als je zuvor in unserer Geschichte verschiedene Religionen lebendig in unserem Land. Und da will dieses allein Christus ja nicht so richtig überzeugen. Und deshalb versucht man, die Christologie zurückzunehmen. Es gab Dogmatiker, die forderten ganz forsch sogar einen christologischen Besitzverzicht, den wir neuzeitlich jetzt bringen sollte. Ist es notwendig, von Christus zu reden? Genügt es nicht einfach, Religionen zu haben? Für das Neue Testament, für die Reformatoren, genügt es nicht. Warum? Nun, Religionen sind für sich genommen nicht eindeutig. Religiös zu sein bedeutet noch nicht, eine bestimmte ethische Orientierung zu haben, den Inhalt des Evangeliums quasi schon über die Religion zu haben. Und es mag schon der Hinweis genügen, dass heute ja im Namen der Religion terroristische Anschläge und Kriege initiiert werden. Und das gab es natürlich auch in der christlichen Tradition, was wir ja nicht verschweigen wollten. Religion ist nicht eindeutig. Christus ist eindeutig. Ja, sagen andere, ich habe es ja sowieso nicht so mit der Religion. Deshalb bin ich mehr in der Natur. Und wenn ich durch den Wald laufe, dann habe ich da meine Gotteserkenntnis und meine Erbauung, dann muss ich nicht so konkret christlich werden. Ja, es stimmt. Wenn wir zurzeit bei Sonne durch die Wälder laufen und sehen das goldene, das orangefarbene und rote Laub in der Sonne, dann können wir als die, die wir an den Schöpfer glauben, in der Tat unseren Schöpfer wiedererkennen in seiner Schönheit, wie auch im Frühling. Aber auch Natur ist nicht eindeutig. Natur kann Christus nicht ersetzen. Die einen schauen durch das attraktive Laub in die Sonne, die anderen erleben es, dass Bäume sie erschlagen und die Stürme vernichten, dass Wellen und Erdbeben Menschen unter sich begraben. Die Natur ist ambivalent. Und deshalb unterscheiden wir ja auch zwischen Schöpfung und Natur, weil die vorfindliche Schöpfung eine gebrochene, gefallene Schöpfung ist. Und würden wir von der Natur alleine auf einen Gottesbegriff schließen, könnten wir einen jähzornigen, einen unberechenbaren Gott konstruieren. Denn so kann man Natur erfahren. Viele von uns wurden noch groß, nicht mit einem Naturglauben, aber sehr wohl mit dem Gedanken, dass in der Geschichte doch Gott sich offenbart. Und insofern wir von der Geschichte her, allemal der Geistesgeschichte her, Gott sich offenbaren sehen. Wir könnten dann die Christologie also und das Dogma etwas zurücknehmen und einfach die Geistesgeschichte betrachten. Ich erinnere mich noch daran, wie wir in unserem Geschichtsunterricht von einer Lehrerin für die Aufklärung und die Geistesgeschichte in Anlehnung an Hegel begeistert werden sollten. Und wir als Teenager frech, wie wir fragten, nur zurückfragten, ob die Entwicklungen des 20. Jahrhunderts mit Stalinismus und Drittem Reich und Zweiten Weltkrieg und Ersten Weltkrieg und Verdun tatsächlich jetzt die Geistesgeschichte erwiesen haben, ob es wirklich besser wird mit der Geschichte. Man hat den Eindruck, Geschichte offenbart nicht Gott, sondern Geschichte offenbart mehr die Erlösungsbedürftigkeit und die Notwendigkeit, dass Gott sich offenbart. Nun haben es unsere jungen Studierenden, sofern sie nicht in der SMD sind, weder mit der Religion, noch haben sie es so mit der Natur, noch hätten sie es auch mit der Geistesgeschichte und wüssten diesen Begriff vielleicht gar nicht näher zu bestimmen. In der heutigen Zeit sagt man nicht mehr, ich denke, also bin ich, oder bei den Schwaben, ich schaffe, also bin ich, sondern eher, ich chille, also bin ich erlebe, also bin ich fühle, also bin ich. Und das geht hinein in unsere christlichen Kreise und hier kommen wir natürlich unseren Gruppen schon viel näher, dass die Wahrheitsfrage, die Frage nach der Dogmatik zurücktritt und wir wie viel stärker erlebnisorientiert sind. Und es stimmt ja auch, dass der Glaube erfahrbar sein soll. Es stimmt ja auch, dass wir in den Gemeinden etwas erleben sollen, in unseren Gruppen, in unseren Gottesdiensten. Aber auch unsere Erfahrung ist nicht eindeutig, sondern ambivalent. Ich kann in der Gemeinde Jesu Christi, ich kann in meiner SMD-Gruppe Gott zum Greifen nahe erfahren. Ich kann aber auch von Menschen verraten, im Stich gelassen und missverstanden werden. Es mag sehr wohl sein, dass ich erlebe, wie Gott mir in Prüfungen beisteht und ich in der SMD, was ja ein Abfallprodukt ist, das man nicht verachten sollte, auch meinen Lebenspartner finde, meine Lebenspartnerin, sich alles glücklich fügt. Es kann auch sein, dass unsere Kinder genetisch in der dritten Generation durch die SMD schon geprägt, ganz vergnügt und schön und gesund sind und alles ist wunderbar, sodass wir sagen, unser Leben erübrigt eine weitere Offenbarung. Wir fühlen Gott, wir erfahren Gott. Aber ich kann auch durchs Examen fallen, ich kann arbeitslos sein, ich kann erleben, wie meine Beziehung mich enttäuscht oder zerbricht. Ich kann erleben, wie wir alle beten, dass jemand geheilt wird und er wird nicht geheilt, sondern er wird begraben und er muss vielleicht unter Schmerzen sterben. Selbst unsere Erfahrung im Glauben ist in dieser Welt ambivalent. Es gibt keine Eindeutigkeit. Wollten wir von Natur, von Geschichte und von Erfahrung alleine unser Gottesverständnis ableiten, wären wir dem Zufall, der mir zufallenden Geschichte ausgeliefert. In guten Tagen könnten wir glauben, aber würde uns das Schicksal eines Hiob ereilen, dann müssten wir Gott absagen und müssten verzweifeln. Wir haben als Christen nur einen Orientierungspunkt, an dem wir eine Eindeutigkeit bekommen über Gott und sein Wesen. Und das ist sein Sohn Jesus Christus. Das Grundbekenntnis bei Paulus wie im Johannesevangelium ist Gott selbst, Gott an sich, Gottes Wesen, kann niemand eindeutig erkennen. Und diese Unmöglichkeit für den menschlichen Sinn, Gott wahrzunehmen, außer durch Gott selbst und seine Selbsterschließung, ist der Grundsatz neutestamentlicher Theologie und neutestamentlichen Glaubens. Hätte Gott sich nicht selbst erschlossen, dann möchten wir spekulieren und die einen hätten einen glücklichen und einen liebenden Gott, so sie denn biografisch Liebe und Zuwendung erfahren hätten, und die anderen hätten einen grausamen und ablehnenden und verwerfenden Gott, wenn sie selbst eben mit Menschen Verwerfungserfahrungen gemacht haben. Die Eindeutigkeit kommt durch Jesus Christus. Welche Eindeutigkeit? Nun, die Eindeutigkeit, für die Jesus Christus mit seiner ganzen Botschaft, mit seinem ganzen Wirken und Leben, vor allen Dingen aber mit seinem konsequenten Lebensweg bis hin ans Kreuz steht. Dass diese Welt und dass jeder einzelne Mensch auf dieser Welt, ungeachtet seiner Herkunft, seines Geschlechtes und seines Standes, von Gott geliebt ist. Jesus hat damals in seinem Wirken seine Gegner völlig irritiert und aggressiv gemacht, dass er von einer Liebe Gottes sprach, die jedem Menschen gilt. So wie die Sonne auf jeden scheint und es regnet auf jeden Menschen, so gilt Gottes Liebe jedem einzelnen Menschen. Ich habe es in dem Zuspruch zu einem Menschen, der Liebe nicht glauben konnte, weil er nicht gewollt war von seinen Eltern und deshalb auch Gottes Liebe nicht glauben konnte, einmal versucht, auf den Punkt zu bringen und ihm auf den Kopf zugesagt, du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist ein Geschenk, das Gott sich selbst gemacht hat. Und man muss in die Augen eines Menschen schauen, dem das erste Mal in seinem Leben gesagt wird. Ich erinnere mich, in Aschaffenburg vor einigen Jahren, einige waren auch dort von euch, hatten wir eine sehr dichte Konferenz über Ostern. Und da war eine der anrührendsten Rückmeldungen, dass eine Studierende aufschrieb, als ich hinfuhr, hatte ich mit meinem Leben abgeschlossen und ich wollte nicht mehr leben. Und jetzt fahre ich nach Hause und habe wieder eine Perspektive. Diese Eindeutigkeit der Existenz Gottes und diese Eindeutigkeit der Liebe Gottes, trotz aller leidvollen biografischen Erfahrungen, trotz dieser Weltgeschichte, trotz der Ambivalenz von Natur und allen Phänomenen, das, was wir sehen können, haben wir ausschließlich in Jesus Christus. Nun hat Jesus Christus ja nicht nur eine Botschaft gebracht, wie sein Vorgänger Johannes der Täufer, der den Auftrag hatte, die Bußpredigt in letzter Minute noch einmal zu formulieren und zu verdichten, sondern mit Jesus Christus kam die Königsherrschaft Gottes in Person. Wenn er sich einem Menschen zuwandte und ihm in die Augen schaute und von seinem himmlischen Vater sprach und ihm sagte, dir sind deine Sünden vergeben. Wenn er einen Kranken berührte und einen Gelähmten aufhob, wenn er eine Frau, die von Dämonen gefesselt war, wie Maria Magdalena gleich von 7 Dämonen, wenn er sie befreite, dann war deutlich, hier wird nicht Theologie betrieben, sondern hier ereignet sich das, was die Propheten vorher als zukünftig angekündigt haben, bis zu Johannes dem Täufer. Hier verwirklicht es sich. Die Königsherrschaft Gottes ist mit ihm bereits erschienen. In Jesus Christus haben wir Gott persönlich gegenwärtig. Damals konnten es die Augenzeugen sehen. Heute haben wir es schwarz auf weiß. Hier steht es, dass Gott die Welt so sehr liebte, der Sohn uns so sehr liebte, dass er sein eigenes Leben hingab, bevor er uns aufgegeben hat. Ich werde nie vergessen, wie eine Studentin für 2 Semester nur in Tübingen war. Sie kam von ganz woanders her und sie hatte offensichtlich in ihrem Leben manches erlebt, was es ihr schwer machte. Und wann immer ich bei der Begrüßung der Studierenden mal allein stand, kam sie immer wieder und guckte, dass auch keiner es mithörte und fragte, Herr Eckstein, woher weiß ich, dass diese Botschaft von Gott für mich gilt? Und ich zeigte ihr das Neue Testament und sagte ihr, hier haben Sie es schwarz auf weiß. Gottes eindeutige, bedingungslose und voraussetzungslose Liebe. Das haben wir nur durch Jesus Christus. Freilich ist dieses Wegkommen von den Wurzeln, dieses Vergessen dessen, was doch eigentlich alles sein sollte, nicht so neu. Es war im Neuen Testament selber schon so, dass es Paulus erleben musste, der Evangelist Johannes erleben musste, dass seine Gemeinden wohl das theoretische Bekenntnis noch hatten. Du bist der Christus, der Sohn Gottes, der in die Welt gekommen ist. Das konnte Martha noch auch nach dem Sterben ihres Bruders sagen. Sie hatte den kleinen Katechismus im Kopf. So hatten auch die Galater ihr Evangelium ja immer noch im Kopf. Und dennoch ringt der Evangelist Johannes wie der Apostel Paulus um seine Gemeinden. Wenn wir den Galaterbrief nehmen, da ist es eine Gemeinde, die er selbst gegründet hat. Er hat ihn, wie er es in Galater 3,1 sagt, Christus vor die Augen gemalt, anschaulich gemacht, lieb gemacht, offenbar gemacht, nämlich als den für sie gekreuzigten, aus Liebe für sie sich dahingebenden Christus. Aber sie haben ihre Anfänge vergessen. Wo ist eure Seligpreisung? Wo ist eure Glückseligkeit? So klagt er in Galater 4, weil das, was einmal die Bewegung in Galatien ausmachte, ihr überwältigt sein von der Erkenntnis Christi, der Erkenntnis Gottes in diesem Sohn Gottes, das alles war nicht mehr bestimmend und lebendig. Und er gebraucht ein Bild, das tief anrührend ist. Es kommt mir so vor, als müsste ich euch noch einmal unter Schmerzen, unter Wehen gebären. Deine Gemeinde hat ihre Anfänge aus den Augen verloren. Und so kämpft Paulus um seine Gemeinde wie eine Mutter um ihre Kinder. Und wenn man sieht, wie leidenschaftlich Paulus in Galatien werden kann, wie er auch die Irrlehren und die Gegner scharf angehen kann, hat man den Eindruck, nicht nur wie eine Mutter um ihre Jungen, sondern wie eine Löwin um ihre Jungen ringt er um die Galater. Warum ist er nicht einverstanden mit dem, was in Galatien lief? Was störte ihn an der Weiterentwicklung der Gemeinde? Nun, er versucht es in verschiedenen Zusammenhängen zu erläutern. Und an einem ist es besonders anschaulich, indem er den Galatern es erklärt, wiederum auf die Geschichte zurückgehen, die frühe Geschichte. Er spricht vom antiochenischen Konflikt, nämlich den Konflikt zwischen Judenchristen und Heidenchristen um das gemeinsame Abendmahl in Galater 2,11 folgende. Und da war es so, dass selbst Petrus von der universalen Liebe, die von Gott her uns in Christus offenbart war, abgewichen ist und hat nachgegeben, weil er nämlich hinsichtlich der Judenchristen von Jerusalem eben als Brückenbauer nicht einseitig werden wollte. Und er hat sich distanziert von den Heidenchristen und damit die Liebe Christi zu den Heiden, Gottes unbedingte und voraussetzungslose Liebe, eingeschränkt. Und dort widerspricht Paulus Petrus, und diese Rede wird natürlich erinnert um der Galater willen, und sagt, wir sind doch von Geburt Juden. Wir sind doch die, die meinten, dass sie schon im Leben sind, auch ohne Christus, dass wir keinen Messias brauchen, um gerecht zu sein und die Tora zu kennen, dass wir nicht alleine auf diese Begnadigung des Kreuzes angewiesen sind. Wir waren doch der festen Überzeugung, dass wir dazugehören, dass wir richtig sind, auch ohne Christus. Aber wir haben uns zu Christus bekehrt, obwohl Juden. Warum eigentlich? Haben wir mit unserer Bekehrung und mit unserer Taufe nicht bekannt, dass wir ohne Jesus Christus, dass wir ohne den Glauben an ihn, dass wir ohne sein Kreuz und seine Auferstehung weder vor Gott bestehen könnten, noch zu Gerechtigkeit und Leben kommen. Paulus mündet ein in ein Bekenntnis, das mich nun seit 50 Jahren begleitet. Als eine Losung, in der ich das ganze Bekenntnis zu Christus und den ganzen Glauben bei Paulus zusammengefasst finde. Ich, Paulus, ich bin dem Gesetz durch das Gesetz gestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Damit lebe jetzt eigentlich gar nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Das muss ich euch erklären. Das, was ich jetzt lebe in meinem irdischen Leib, das lebe ich im Glauben, im Vertrauen auf den Sohn Gottes, der mich so sehr geliebt hat, dass er sich selbst für mich dahingegeben hat. Christus allein. Die Galater hatten, als ihre Christusliebe abkühlte, sich irritieren lassen von Verkündigern, die sagten, Christus, ja, aber Christus und Christus plus. Kennt ihr das nicht aus unserer neueren Kirchengeschichte? Es gab Erweckungen, es gab Evangelisationen, es gab Aufbrüche. Und wann immer eine Bewegung entstanden ist, da gab es noch dieses Überwältigtsein von Gottes Liebe in Christus und das Christus alleine. Man wollte nichts anderes. Aber dann, wenn es nachlässt, dann fragt man, was können wir besser machen, was müssen wir ergänzen? Und dann kommt zu Christus dieses Pluszeichen. Christus plus die Geistesgaben und die Geistestaufe. Christus plus Ethik und Moral. Christus plus das Gesetz des Mose. Damals war es ganz konkret die Vorstellung, zum Evangelium von Jesus Christus gehört das Gesetz des Mose dazu. Zur Taufe gehört die Beschneidung. Zum Reden von Gottes Liebe gehört auch das Reden von Gottes Zorn und Gericht. Zu Gottes Wirken für uns gehört nun unser Wirken für Gott. Christus plus. Christus hat uns gerechtfertigt als Sünder, aber jetzt müssen wir es selber in der Heiligung bewähren, sodass wir am Schluss bestehen. Und Paulus sagt, es ist Christus alleine. Es ist Christus alleine. Ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz, gestorben. Wie viel Gesetzlichkeit haben wir in unseren Gemeinschaften, Gemeinden und durchaus auch ganz liberal im moralischen Sinne in unseren Kirchen? Das Evangelium bedeutet, dass Gott uns voraussetzungslos und bedingungslos liebt und dass er diese Liebe in Jesus Christus erwiesen hat. In Römer 5 wird diese Liebe, die er hier angesprochen hat, des Christus, entfaltet. Unter Menschen, sagt Paulus in Römer 5, 6 folgende, mag es ja vorkommen, dass jemand sich für einen Nahestehenden, für einen Guten, für einen Wohltäter so einsetzen mag in seiner Umgebung. Aber das, was Gott tat, ist etwas ganz anderes. Gott gab sich selbst im Sohn für seine Feinde. Christus starb für uns, als wir Sünder waren und von ihm nichts wissen wollten. Gottes Liebe gilt den Feinden. Was bedeutet das? Nun, Seelsorge, Pädagogik, Psychologie haben uns schöne Begriffe gegeben, um dies zu unterscheiden. Die Liebe, die die Menschen kennen, mit denen wir zusammenleben und denen wir das Evangelium verkündigen, ist das, was wir eine konditionierte Annahme, eine bedingte Liebe nennen. Die meisten Menschen haben nie etwas anderes erfahren als eine konditionierte Annahme und bedingte Liebe. Was meinen wir damit? Nun, dass wir Anerkennung und Wertschätzung erfahren bei erwartungskonformen Verhalten. Wenn wir das tun, was von uns erwartet wird. Wir müssen uns anstrengen, um die Zuwendung zu erhalten, ohne die wir nicht leben können. Das beginnt schon im Kindergarten. Es ist ausgeprägt in der Schule. Aber wir haben es nicht anders in unserer Jugendarbeit und in unserer Gemeindearbeit. Ich habe eine schöne Übung, dass ich Menschen, wenn man Zeit hat, ermuntere zu sagen, überleg dir einmal, wie viele Menschen du in deinem Leben kennengelernt hast, die dich nicht um deines Wohlverhaltens willen, nicht um deiner Leistung willen, nicht um deiner Freundlichkeit willen, deiner Zuwendung willen geliebt haben, sondern die dich selbst geliebt haben, um deiner selbst willen, die sich einfach nur gefreut haben an dir selbst als Person. Brauchen wir dafür zwei Hände? Die meisten brauchen nur eine Hand. Und manche können sogar gleichzeitig noch Holzfäller sein und kommen immer noch mit einer Hand aus, weil es im menschlichen Leben ein Wunder ist, wenn wir dies erfahren können. Ich bin immer wieder beklommen, wenn ich in der Seelsorge mit Menschen spreche, die mir sagen, meine Eltern haben mir gesagt, wir haben dich nie gewollt. Einem jungen Mann wurde gesagt, wir wollten dich nicht und ich wollte dich eigentlich abtreiben, aber dann hatte ich Angst, es kommt in der Gemeinschaft raus und dann haben wir dich auf die Welt gebracht, aber wir haben dich nie geliebt. Wie kann ein Mensch fröhlich, hoffnungsvoll, zuversichtlich sein, wenn sein Woher und seine Grundlage so schwarz und so dunkel ist? Andere haben vielleicht nie diese so schwere Botschaft mitbekommen. Aber in ihrem ganzen Leben hatten sie nie das Vorrecht, Menschen kennenzulernen, die sie selbst liebten, wie sie sind. Gottes Liebe, die uns in Jesus Christus offenbart ist, ist eine voraussetzungslose und absolut bedingungslose Liebe zu uns selbst. Einschließlich all der Fehler, all der Mängel und all der Schuld, all der Schattenseiten, die in meinem Leben sind. Und ich merke, wie ich immer wieder gerade bei Christen, die ja seit Jahrzehnten schon dabei sind, auf den heftigsten Widerspruch treffe, wie damals Johannes der Evangelist und wie Paulus gegenüber seinen Gegnern. Aber du kannst doch nicht sagen, dass Gott den Menschen liebt, wie er ist. Damit machst du doch die Sünde klein. Nein, Liebe liebt nicht nur trotz, sondern mit den Schwächen des anderen. Und dass Gott nicht blind ist bei seinem Verlieben in die Menschheit, das kann man ihm wohl glauben, denn Christus hat diese Liebe zu uns ja sein eigenes Leben gekostet. Das Kreuz steht dafür, dass er all das, was in meinem Leben nicht liebenswert ist, all das, was der Liebe im Weg steht, dem Leben im Weg steht, all das hat er getragen für mich und an meiner Stelle. Er liebt unbedingt und uneingeschränkt. Gottes Liebe ist voraussetzungslos und bedingungslos. Und dass ich dies mit dieser Überzeugung sagen kann, liegt ausschließlich an dem Kommen seines Sohnes, Jesus Christus, der sein eigenes Leben gegeben hat. Aber nun sagen wir, ja, aber das kann doch nicht wahr sein. Ich muss doch von mir aus auch etwas tun. Ich muss doch etwas beitragen. Ja, ich werde durchaus einbezogen, aber ich muss nichts leisten. Ja, die Liebe wird mich verändern. Ja, die Liebe wird in meinem Leben etwas bewegen. Aber das, was Liebe bewegt, ist nicht die Bedingung für die Liebe, sondern ist die Folge. Das, was sich in meinem Leben verändert, ist das, was Christus an mir wirkt. Und wir haben dieses unheilvolle Glaubensverständnis der Addition. Glauben bedeutet Christus und. Und bei Evangelisationen sagen wir dann gerne, 9 Schritte ist Gott in Christus auf mich zugegangen. Das wäre jetzt einem SMDler etwas zu wenig. Also 99 Schritte ist er auf uns zugegangen. Jetzt gibt es Schwestern und Brüder, die stehen schon so lange in der Heiligung, die würden sagen, 999 Schritte ist Gott auf mich zugegangen. Und jetzt gibt es aber diesen einen Schritt, den ich selbst und alleine auf Gott zugehen muss. Da muss ich doch mit aktiv werden. Ich gebe zu, das ist ein ganz heikler Punkt. Ich hatte eben schon Schwierigkeiten bei diesen Alternativen, nicht? Beatles oder Bach, ja, was ist das für eine Alternative, nicht? Hier ist es noch schwieriger, Gott oder ich. Oder machen wir es mathematisch einfach, Gott ist der Große, also 9:1. Das, was Christus gebracht hat, ist das Ende des Egoismus, das Ende des Individualismus und die Überwindung des Sündenfalls. Das Denken im Ich, und wenn es das fromme Ich ist, das Denken in Leistung, um Liebe zu bekommen, ist das Denken von Adam und Eva im Paradies beim Sündenfall. Und die Erkenntnis der Liebe Gottes in Christus ist, Ich brauche nichts, gar nichts von mir aus zu tun, an Qualitäten mitzubringen, um von Gott ganz geliebt zu sein. Um auf das Bild zurückzukommen und Missverständnisse auszuschließen. Was heißt das denn jetzt für den Glauben, für die Heiligung, für mein eigenes Leben? Gott ist in Christus alle 1000 oder Millionen oder Milliarden Schritte auf mich zugekommen, um mich jetzt bei der Hand zu fassen, aufzurichten und jeden Schritt mit mir zusammen und durch mich zu gehen. Glauben bedeutet nicht die menschliche Antwort auf das göttliche Evangelium, sondern Glauben bedeutet, dass ein Mensch Gott erkennt, das Evangelium versteht, die Hand Christi spürt und ergreift und sich ergreifen lässt. Glauben bedeutet nicht mein eigenes Leben für Christus, sondern Glauben bedeutet mir Christus genug sein lassen. Paulus hat es so zusammengefasst. Ich selbst mit meiner Schuld, ich selbst mit meinem Mangel, ich selbst mit meinem Individualismus und Stolz, ich bin mit Christus gekreuzigt. Am Kreuz mit ihm gestorben. Wenn wir normalerweise fragen würden in der Bibelarbeit, wann geschieht das Absterben gegenüber der Sünde? Dann würden die einen sagen, das ist ein Reifungsprozess der Heiligung. Die anderen sagen, das geschieht bei der Glaubenstaufe, bei der Kindertaufe hat es noch nicht so richtig funktioniert. Und die Dritten würden wieder sagen, ja, wenn ich Märtyrer werde, dann wird es ja irgendwie mal reichen mit dem Abgestorbensein gegenüber der Sünde. Nein, das Kreuz Jesu Christi ist alles, was wir brauchen zum Heil. Ich bin auf Golgatha mit Christus gestorben. Da hat er mich angeschaut, mich, den es noch gar nicht gab. Da hat er mich geliebt, mich, der ich nicht liebenswert war. Da ist er für mich gestorben, bevor ich all die Sünden tat, die er trug. Und ich bin mit ihm gekreuzigt. Was heißt das? Wer gestorben ist, der ist frei von einem Anspruch. So erklärt es Paulus später in Römer 6, was er hier so verdichtet sagt. Keine Macht der Welt, nichts im Himmel, nichts auf der Erde, nichts in der Hölle. Keine Zukunft, keine Vergangenheit, keine Gegenwart, kein Mensch, kein Herrscher, kein Tyrann kann mich mehr trennen von der Liebe Christi. Christus hat sich mit mir identifiziert und jetzt bin ich eine Einheit mit Christus. Und damit meine ich nicht eine mystische Einheit, eine emotionale Einheit. Ich will das gar nicht abwerten, das ist auch schön, aber das trägt nicht. Sondern es ist die Einheit, die Christus hergestellt hat. Und diese Einheit ist alles, was wir brauchen. Glaube ist nicht Leistung, Glaube ist Beziehung. Nämlich die Beziehung zu Gott selbst in seinem Sohn Jesus Christus. Als ich mit 15 zum Glauben kam, dachte ich, Christsein kann ja nicht so schwer sein. Und da wir damals in der Jungschar klare Regeln hatten, dann haben wir gedacht, na, das muss man doch irgendwie hinkriegen können. Ein Christ soll nicht abschreiben, das war relativ schwer. Ein Christ sollte im Westbund weder rauchen noch trinken. Okay, das mit dem Rauchen hatte ich schon mit 12 Jahren abgelegt. Das mit dem Trinken noch gar nicht angefangen. Also die Anfänge der Heiligung stellten sich relativ unkompliziert dar. Aber dann kamen wir in der Bibelarbeit zur Bergpredigt. Und dann merkte ich, Christsein ist nicht leicht. Ich glaube, Christsein ist schwer. Dann verirrte ich mich in den Missionsbefehl. Und dann habe ich gesagt, jetzt wird's anspruchsvoll. Und es ist für mich immer wieder ein Schmunzeln, wenn ich im Abstand von einigen Jahren mich wieder mit Verantwortlichen einer SMD-Gruppe treffe, die mich als Referenten einladen und mich ein bisschen vorbereiten wollen auf das, was SMD ist. Wobei ich schon referierte, als ihre Eltern noch in der Wiege lagen. Aber das ist im Lauf eines Lebens ja dann relativ leicht. Und dann sagen Sie immer also, Herr Eckstein, es ist so, im Moment kämpfen wir etwas um das M, also diese Mission, das ist so etwas, das fordert uns heraus. Das ist ganz brandaktuell bei uns. Und ich sage, ja, ich glaube euch, dass das brandaktuell ist. Denn es ist unheimlich schwer, die ganze Welt einfach aufgrund eines Befehls mit guter Absicht zu bekehren und alle Studenten und den Rektor und alle ungläubigen Professoren zu missionieren. Das alles ist nicht so einfach. Christsein ist nicht leicht, Christsein ist schwer. Und dann lernte ich, Christsein ist nicht nur schwer, Christsein ist unmöglich. Kein Mensch kann von sich aus Christ sein. Denn Christsein ist nichts, was ein Individuum machen kann. Christsein ist Beziehung, nämlich die Beziehung, dass ich in Christus bin und Christus in mir. Und wie viel Leid ist entstanden, dass man gesagt hat, dass Christus für dich lebt, ist das eine. Und jetzt kommt das Plus. Jetzt musst du von dir aus Dankbarkeit auch für ihn leben. Du musst nichts tun, als von Herzen ihn zu lieben. Ganz spontan, streng dich an. Du musst nichts tun, als von Herzen dankbar zu sein. Und du musst nichts tun, als die 10 Gebote halten, die Bergpredigt halten, den Missionsbefehl halten. Alles das, Gott lieben von ganzem Herzen, wo kannst du das sehen, und deinen Nächsten und dann den Feind auch noch. Und wenn du das alles tust, dann passt das doch schön zusammen. An dieser Addition zerbrechen die Menschen oder sie werden zu Heuchlern. Und so zerfallen die Gemeinden in Heuchler und Verzweifelte, wenn man sie unter das Gesetz bringt. Sollen wir nichts tun? Doch. Sollen wir das M streichen? Bloß nicht. Aber wir sollen erkennen, was Christsein bedeutet. Ich habe in all den Jahrzehnten eigentlich nur einen kennengelernt, der für mich das Christsein glaubwürdig verkörpert hat. Einen einzigen. Ich gucke in lauter gespannte Gesichter. Solus Christus. Jesus Christus allein. Er hat sein ganzes Leben keine Sekunde ohne seinen himmlischen Vater leben wollen. Er hat sich nie aus sich selber heraus verstanden, sondern immer aus der Liebe, der Treue und Zuwendung seines Vaters. Ohne ihn will ich kein Wort reden, ohne ihn kein Urteil fällen, ohne ihn kann ich nichts tun. Alles, was ich tue, das tut der Vater in mir. Schaut mich an und ihr seht Gott. Das sagen viele. Aber keiner sagt es so glaubwürdig wie Jesus Christus. Johannes der Täufer als der Vorläufer hat es mal so schön auf den Punkt gebracht. Er wurde gefragt, wer bist du? Ich wurde eben über die Maßen freundlich begrüßt und vorgestellt. Manchmal werden die Fragen gleich am Anfang gestellt. Dann heißt es, Herr Eckstein, stellen Sie sich doch selber vor. Und dann rattert das so innerlich, dass man sagte, ja, wie legst du das jetzt an? Nicht? Machst du den Akademiker? Hängst du den Jungscharleiter raus? Hängst du mehr den Gitarristen raus? Nicht? Was ist hier jetzt angemessen? Nicht? Wie stelle ich mich selber dar? Johannes der Täufer wurde gefragt, wer bist du? Und er gab eine skurrile Antwort. Ich bin nicht der Christus. Ich bin nicht der Messias. Meine Studenten bitte ich, das auf Griechisch und Deutsch und Lateinisch sich auszudrucken und in 3 Rahmen über den Schreibtisch zu hängen für den Rest des Lebens. Ich bin nicht der Christus. Ich kann nicht die Welt retten. Ich kann nicht die Welt erlösen. Ich kann nicht mal mich sicher in den Himmel bringen. Wie soll ich einen anderen Menschen bekehren? Wie viel Energie vergeuden wir damit, das Leben Christi zu leben, was er überhaupt nicht von uns erwartet? Wir sind nicht die Stellvertreter des abwesenden Jesus Christus. Erstens gibt es keinen würdigen Stellvertreter oder Nachfolger. Und so sehr die Jünger im Jüngerkreis alle darauf hofften, dass sie in den Abschiedsreden Jesu bei Johannes nun als Stellvertreter ausgerufen werden und Johannes und Jakobus sich schon gegenseitig vom Stuhl runterschubsten in Rivalität, so sehr das so ist, Jesus hat niemanden als seinen Stellvertreter eingesetzt, außer sich selbst in Gestalt des Heiligen Geistes. Christus ist unersetzbar für die Welt und in meinem eigenen Leben. Für mich war es mit 17 die Wende, als ich kapierte, nicht ich muss für Christus leben aus eigener Kraft, sondern Christus will durch mich leben. Christsein heißt nicht, Christus zu vertreten, sondern Christus in mir leben zu lassen. Ich bin nicht der Christus. Ich lebe, aber eigentlich lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Und weil er beim Schreiben des Briefes schon die irritierten Augen seiner Galater sah, ja, wie denn jetzt? Bist du denn eine Marionette? Bist du ein Handschuh? hat es ihnen erklärt. Das Subjekt des Glaubens ist ein Wir. Ich lebe, aber nicht ich, sondern Christus in mir und ich in ihm. Und das bedeutet, was ich jetzt lebe, das lebe ich im Vertrauen, im Glauben an den Sohn Gottes, der mich so sehr geliebt hat, dass er sich selbst für mich dahin gegeben hat. Christus in mir leben lassen. Es war ganz goldig. Wir hatten neulich eine Freizeit, in der wir über den Galaterbrief gesprochen haben und haben zu Galater 2, Vers 20 dieses Geheimnis deutlich gemacht. Hör auf, für Gott zu leben. Lass endlich Christus in dir leben. Hör auf, Gott Versprechen zu geben. Erlaub Christus einfach, seine Versprechen in dir einzulösen. Und ich hatte noch das Beispiel erzählt, wie ich als Schüler immer versuchte, alle zu missionieren bis hin zum Direktor. Und das war dann so verkrampft und so blöd, dass ich nur noch stotterte und nicht mehr weiterkam. Und dann hatte ich einmal den Vorsatz und das Gebet formuliert, Herr Jesus Christus, ich zerschmeiße mehr Porzellan, als ich zusammenklebe. Ich höre ab heute auf zu missionieren. Wenn du willst, dann tu du's durch mich. Ich hatte Galater 2, Vers 20 gelesen. Und kaum war es vergangen, zwei Wochen später, sprach mich ein Schüler an und hat gesagt, Hans-Joachim, du bist doch Christ. Ich habe mal eine Frage an dich. Und während er seine Frage formulierte, kam wohl eine Träne in mein Auge. Der war ganz gerührt, dass ich ihn so ernst nehme. Ich muss aber gestehen, in dem Fall hatte die Träne mehr mit mir zu tun, meiner Freude, als mit meinem anderen Gegenüber, weil ich das erste Mal kapierte, wie Glauben funktioniert. Und wir hatten auf der Freizeit das erzählt und abends kam einer strahlend da vorne und erzählt, ihr werdet es nicht glauben, ich bin heute ins Café gegangen, habe mich hingesetzt, habe eine Torte bestellt, einen Kaffee bestellt und hatte schon ein schlechtes Gewissen, muss ich jetzt schon wieder missionieren? Und dann fiel mir ein, nein, Christus, du lebst in mir. Es kann sein, dass ich einfach meinen Kaffee hier trinken soll in der Sonne, dann ist es gut. Wenn du ein Gespräch haben willst, dann bitte schön, dann mach's doch. Er hat das Gespräch, das Gebet noch nicht gesprochen. Da wurde er von jemand angesprochen und ehe er sich versah, hat er seinen ganzen Glauben bekannt und wusste nicht mehr, wo er war, weil er sich selbst nicht mehr kannte. Das Faszinierende ist, dass eine voraussetzungslose und bedingungslose Liebe so entkrampft, dass sie nicht folgenlos bleibt. So hat Jesus schon die Zöllner und Sünder verändert. Er nahm den Zachäus an, bevor er seine finanziellen Verhältnisse geordnet hatte. Und er konnte gar nicht mehr anders, als es anschließend zu ordnen. Wie befreiend ist es, wenn wir erkennen, Christus alleine genügt. Und dann merken wir, wie viel dieser Christus in unserem Leben freisetzt. Nie werde ich vergessen, wie ein Student in einer Diskussion einmal sagte, also Herr Eckstein, wenn das wirklich so wäre, dass wir nur noch unter der Gnade leben in Christus und überhaupt nicht mehr unter dem Gesetz, dann kann ich ja gerade tun und lassen, was Christus will, fiel ich ihm ins Wort, obwohl ein Lehrer seinem Schüler nie ins Wort fallen soll. In der Tat, wenn Christus mich liebt und ich nur noch unter der Gnade bin und er alles ist, dann kann ich endlich tun und lassen, was er will. Ich erlebe, Christsein bedeutet in Beziehung leben. Christsein bedeutet getragen werden. Davon ist Paulus so erfüllt, dass er sagen kann, 1. Korinther 1, Vers 30. Gott hat uns in Christus alles gegeben. Christus ist meine Weisheit. Christus ist meine Gerechtigkeit. Christus ist meine Heiligung und Erlösung. Er ist alles in Person. Mehr als den auferstandenen Christus können wir gar nicht haben. Aber weniger als den auferstandenen Christus in uns, in unserer Gemeinde, in unserer Gruppe, sollten wir niemals beanspruchen. Hört auf, für Christus zu leben. Fangt an, aus ihm, durch ihn und mit ihm zu leben. Hört auf, Gott Versprechen zu machen, an die ihr selber nicht glaubt und bei denen die Engel im Himmel schon weggucken, wenn wir sie beten, weil sie wissen, das ändert ja eh nichts. Das gute Versprechen. Und fangt an, ihm zu erlauben, seine Versprechen in euch zu erfüllen. Christus genügt. Er allein. Mehr als ihn brauchen wir nicht. In ihm haben wir alles. Das zu erleben, das zu entfalten. Und am jüngsten Tage festzustellen, dass dann, wenn es wirklich drauf ankommt, dies die Botschaft ist. Er ist unsere Gerechtigkeit. Vielen Dank.
Hat Ihnen diese Folge des Begründet Glauben Podcasts wertvolle Impulse zum Weiterdenken geliefert? Dann empfehlen Sie uns gerne weiter und wir freuen uns immer über finanzielle Unterstützung unter iguw.de, Institut für Glaube und Wissenschaft. Vielen Dank!